Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Finsteres Mittelalter, strahlende Moderne. Das Feature heute ist eine Kulturgeschichte des Lichts von Ulrich Land.
Bei Festivals und Konzerten oder großen Partys, da soll sich viel bewegen. Da sollen viele Farbwechsel sein, da soll Action sein, da sollen enge Lichtstrahlen hin und her rasen. Und das soll den Zuschauer oder den Gast überfordern oder überrollen und er soll geflasht davon sein.
Tom Töne, Lichttechniker an den Wuppertaler Bühnen. Wie seine Zuschauer immer wieder geflasht von den Lightshows, die er entfacht.
Indem eine Disco-ähnliche Lichtshow abgefeuert wird, die das Auge überreizt. Es soll knallen. Vielleicht hängt noch irgendwo eine Disco-Kugel, wenn da ein enger Beam drauf tritt, dann nochmal mehr, sodass die Leute nachher rausgehen und sagen, wow, was für eine fette Lichtshow. Das war ja super krass.
Au revoir, Tristesse. Die Highlight-Gesellschaft mischt den Laden auf und beleuchtet am liebsten sich selbst.
Bei der Show am Ende kann es nur auf einen Menschen rauslaufen, der dann am Lichtpult sitzt und das bedient.
Göttlich, einfach göttlich.
Der Lichtgott.
Der Lichtorganist als einstweilen letzter Nachfahre Helios, des Sonnengottes.
Es gibt Stücke, die einfach nur das Bühnenbild ausleuchten, so dass der Zuschauer am Ende sagt, es war stimmig. Vielleicht hat er es überhaupt nicht mitgekriegt.
Genauso wie er das Licht als physikalisches Phänomen nur an der Quelle und am Ziel mitkriegt, nicht aber auf dem Weg, den es zurücklegt.
Erst am Ende des Lichtstrahls strahlt die Erscheinung.
Das Objekt der Beleuchtung.
Licht ist nicht sichtbar.
Macht aber sichtbar.
Ein exzellenter Informationsträger und rasend schnell unterwegs. Eine satte Milliarde Stundenkilometer bringt es auf die Beine.
Das Licht ist ein Grenzphänomen mit der höchsten uns bekannten Geschwindigkeit. Unerreichbar für alles, was nicht Licht, was nicht elektromagnetische Welle ist.
Aber natürlich will auch dies gut Ding Weile haben.
Das Licht der Sonne zum Beispiel ist bereits 7 Minuten alt, wenn es bei uns ankommt. Die Sonne ist immer 7 Minuten älter, als wir sie sehen.
Wer weiß, ob sie noch ist, wie sie ist, wenn wir sie sehen. Ob sie überhaupt noch ist. Wer weiß, ob sie, während hienieden ein 7-Minuten-Pilz gezapft wird, nicht längst vergangen ist. Je weiter die Lichtobjekte des Universums entfernt sind, desto länger ist das Licht unterwegs. Desto älter ist die Information, die wir bekommen. Den wirklichen Zustand des Objekts dort oben kennen wir nicht.
Werden wir nie kennenlernen.
Das Licht aus dem Sternbild des Orion beispielsweise ist 1500 Jahre unterwegs.
Als das Orionlicht von heute Nacht losfunkelte, war drunten auf Erden soeben das Imperium Romanum zerfallen. Die Völkerwanderung nahm ihren Lauf.
Das Licht ist der Blick, der Lichtblick in die Vergangenheit.
Der Blick in die Kinderstube des Universums.
Mit modernen Radioteleskopen wurden kürzlich die ältesten und hellsten Lichter des Kosmos entdeckt. Quasare, die praktisch am Rande des Universums liegen. Ihr Licht, so hell wie das von 1000 Galaxien, ist seit 14 Milliarden Jahren unterwegs.
Das dürfte so ziemlich aller Anfang gewesen sein. Der Urknall, das Lichtereignis schlechthin.
Der göttliche Funke.
Jesus aber sprach, ich bin das Licht der Welt.
Bis heute symbolisiert schlicht durch eine Kerze, ein Licht, das sich verzehrt. Die Kerze gibt ihr Licht und damit sich. Mit ihrem Licht verlöscht auch ihre Existenz. Sie opfert sich. Deo gratias.
Lumen Christi. Noch 1000 Jahre nachdem Jesus das Licht der Welt erblickte, noch im Mittelalter, war das künstliche Licht ein hohes Gut, obwohl von durchaus bescheidener Leuchtkraft.
Eine Not, aus der man etwa in den Kathedralen eine Tugend machte.
Es war im Mittelalter gar nicht darauf abgezielt, eine helle, luftige Atmosphäre zu haben.
Yvonne Faller, Münsterbaumeisterin in Freiburg.
Sondern es war eine durch und durch von der Außenwelt sich unterscheidende Innenwelt.
So dienten die gotischen Kirchen als abgeschottete, kontemplative Schutzräume, die die Gläubigen abschirmen sollten vor den Herausforderungen der Außenwelt.
Nicht zuletzt auch vor den mysteriösen Geistern und Wesen, vor Getier und Gewürm, das die Welt des Jammertals da draußen bevölkerte.
Man wollte schon den geschlossenen Raum, der durch Farbe wieder so eine gewisse Auflösung und transzendente Ausstrahlung erhält.
Allerdings nur bei Tageslicht. Denn nur dann konnten die farbenfroh strahlenden Fenster ihren Zauber entfachen.
Leuchtend bunte Fenster mit Bildern von Menschen, von Tieren, von Szenen, die haben den mittelalterlichen Menschen sicherlich beeindruckt.
Gottesdienste dagegen, die bei Dunkelheit stattfanden, waren die absolute Ausnahme.
Beim Eintritt in den Kölner Dom, das Freiburger Münster, in die meisten gotischen Basiliken, ist der erste Eindruck
Finsternis.
Härter kann der Kontrast kaum sein. Aus dem dunklen Raum sollte man empor ins Licht der bunten Fenster blicken.
Transzendenz durch, wenn auch nicht uneingeschränkte, Transparenz.
Die Fenster lassen zwar Licht eindringen, aber keineswegs einfach so.
Das profane Licht, das vom Alltag hereindringt ins Gotteshaus, wird sakral gefiltert, muss die auf den Fenstern abgebildeten Heiligen durchdringen.
Wird dabei selbst geheiligt, auf eine gottwohlgefällige Ebene gehoben.
Ob's regnet, ob's Tag oder Nacht, ob's früh oder spät ist, also man kriegt's nicht ganz genau mit, was außen passiert.
Die Fenster sind die Schnittstelle zur Außenwelt und verschleiern doch den Ursprung ihres Lichts.
Erhellend und gleichzeitig abhebend ins Reich des Unerklärlichen.
So tragen die Fenster zur Trennung von Innen- und Außenwelt bei, obwohl sie als Lichtdurchlass gerade die Verbindung schaffen.
Natürlich ist diese starke Farbigkeit des mittelalterlichen Fensters das, was einen am meisten beeindruckt. Diese Transzendenz, es kommt irgendwo Licht her, man sieht aber die Lichtquelle nicht, sondern man sieht nur das Strahlen der Farben.
Und wie nebenbei erzählen die Fenster die biblische Geschichte und die heiligen Legenden.
Das waren im Prinzip die Comics zur Verbreitung der Lehre Christi.
Heiligten nicht nur das Licht, sondern auch die Gedanken der Gotteskinder. Hoben sie auf ein spirituelles, vom biblischen Narrativ durchdrungenes Niveau.
Im Kölner Dom etwa haben die Fenster eine Quadratmeterfläche, die fast doppelt so groß ist wie die Fußbodenfläche.
Aber die Fenster, wie gesagt, sind keineswegs taghell. Das intensivfarbige Fensterglas tauft das eindringende Licht und drosselt es gleichzeitig, wohl dosiert. Eine verblüffende Arroganz gegenüber der Natur, die doch eigentlich auch nichts als das hohe Lied anstimmt. In den hellsten Tönen immer da. Hier aber, in den Kirchen des hohen Mittelalters, muss sie draußen bleiben.
Dem Licht wird die Rolle des dienstfertigen Beleuchters der Gottesverehrung zugedacht. Aber es darf nur als schwaches Flämmchen in Erscheinung treten.
Die wirkliche Erleuchtung bringt das Wort Gottes. Da muss sich jedes irdische Licht bescheiden. Erst im Barock wird darauf verzichtet, das Licht auszubremsen. Jetzt wird jede Menge Licht in den Kirchenraum gebracht. Die Fenster sind klar, die Wände weiß.
Nicht zuletzt, damit man all den überbordenden Zieratgebühren zur Kenntnis nehmen kann. Die Zuckerbäcker-Stuck- und Schmuckelemente, die Putten, Heiligenfiguren und Deckengemälde.
Trotz Engleinreigen, Madonnenkult und Frömmelei, der Barock nutzt die Macht des strahlenden Lichts, um die Reste des abergläubisch-mystischen Bewusstseins auszublenden.
In einer Epoche, die einerseits absolutistisch-höfisches Gepränge pflegt und andererseits die Aufklärung aufleuchten lässt,
da soll es jedenfalls nicht mehr im Finsteren raunen und lispeln. So kam es bei den feierlichen Highlights des Jahres mitunter zu überbordendem Lichteinsatz.
Und das nicht nur im kirchlichen Kontext.
Wenn man eben hunderte von Kerzen hat. Und das werden auch bei einzelnen Anlässen damalige Fürsten oder andere wichtige Personen gemacht haben. Es sind dann rare Ausnahmen.
Franz Josef Brüggemeier, Wirtschafts- und Sozialhistoriker.
Für den Alltag ist das nicht handhabbar.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verdoppelte sich die Zahl derer, die lesen konnten und erreichte eine Rate von fast 25%. Allein in den 1790er Jahren erschienen in deutschen Landen 2500 Romantitel, so viel wie insgesamt in den 90 Jahren davor. Nicht mehr nur in höfischen und kirchlichen, auch in bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen wurden immer mehr Bücher gelesen.
Dieser Leseboom zog einen wachsenden Lichtbedarf nach sich. Da man am Tag bis zum Anbruch der Dunkelheit arbeitete, verlegte man die Lektürestunden in die Nacht.
Entsprechend wuchs der Absatz von Kerzen und anderen Leuchtmitteln im gleichen Maße, wie mehr Druckerzeugnisse in Umlauf kamen.
Draußen allerdings, vorm Fenster, war das Licht noch eine Rarität.
Hört ihr Leid und lasst euch sagen, die Glocke hat eben 10 geschlagen.
Wenn die Sonne unterging, wurde es einfach dunkel. Eine Stadt wie Paris hat um 1800 in der ganzen Stadt, die Bewohnerschaft ist mehrere hunderttausend, 8000 Laternen. Das ist schon eine der führenden Großstädte der Welt, die die modernsten Techniken anbietet. Das sind aber Lampen, die bestenfalls eine gewisse Orientierung bieten. Das Licht wird erzeugt, dass man entweder Öl nimmt oder Tran oder irgendwelche tierischen Produkte verarbeitet. Die sind nicht besonders lichtstark, oft sind sie unangenehm im Geruch, halten überhaupt keinen Windstoß aus. Wenn es viel regnet und windig ist, sind auch die paar Lampen dunkel. Und selbst wenn sie leuchten, ist das ein Dämmerlicht. Eine beleuchtete Stadt gibt es eben nicht.
Bewahrt das Feuer und das Licht.
Diese natürlichen Stoffe, um Licht zu erzeugen, sind relativ teuer. Und sobald Vollmond ist, werden die schon gar nicht angezündet, weil man eben Geld sparen muss.
Der normalsterbliche Bürger blieb nach Sonnenuntergang schlicht zu Haus.
Nach Dunkelwerden auszugehen, war die absolute Ausnahme. Und ein Privileg der besser Betuchten, die sich eine Kutsche mit Fackellicht leisten konnten und eines der rar gesäten, beleuchteten Gebäude ansteuerten.
Im Gegensatz zum finsteren Mittelalter jedoch wurden im voranschreitenden 18. Jahrhundert allmählich immer mehr Gassen und Straßen in den Städten Mitteleuropas mit immer mehr und mit immer helleren Laternen ausstaffiert.
Nicht zuletzt, um die rabenschwarzen, im Dunkeln munkelnden Gestalten der Stadt zu verweisen.
Das Lichtphänomen ist ja die Aufklärung. Also man will ans Licht, wo man endlich sieht und alles besser erkennen kann, von der Dunkelheit ans Licht und so.
Dabei stand das Licht immer schon, seit Menschengedenken, unterm Scheffel des Machtinteresses.
War eine Frage des Geldbeutels, der Standeszugehörigkeit. Bis sich die finsteren Mächte im Zuge der Französischen Revolution vehement widersetzten und
die Herrschaft, vertreten durch das Licht, demontierten und auslöschten.
Laternisieren war erste Jakobinerpflicht. Auf der Suche nach Galgenvorrichtungen verfielen die Revolutionäre auf die Idee, die verhassten noblen Herren am Laternenmast aufzuknüpfen.
Les aristocrates à la lanterne, hallte es durch die Gassen.
Die Lampen wurden unsanft abgehängt und an ihren Halterungen die Edelleute ebenso unsanft aufgehängt.
Dunkelheit, Unordnung und Freiheit waren wiederhergestellt. Die herrschaftlich sortierte Welt nächtens wieder zur Dunkelziffer geworden.
Doch die unausgeleuchtete Freiheit dauerte nicht lange. Im Zuge der industriellen Revolution übernahmen neue Leuchtmittel das Regiment.
Es gibt seit vielen Jahrzehnten eine fieberhafte Suche von Chemikern, Technikern, Ingenieuren, ob man irgendwie eine andere Form von Licht erzeugen kann. Und dann stoßen sie darauf, dass bei Kohle immer wieder Gase freigesetzt werden. Die Bergleute haben davor große Angst, weil diese Gase können unter Tage zu Explosionen führen.
Die industrielle Nutzung dieser Gase aber ist eine Frage der Möglichkeit, sie einzufangen und zu bändigen.
Da muss man die reinigen und da muss man Leitungen entwickeln, die dürfen eben nicht porös sein. Und das geht erst, weil parallel dazu glücklicherweise moderner Stahl hergestellt wird. Und der bietet eben das an. Das frühere Eisen, was man bis dahin ja auch hatte, wäre viel zu porös und Gas würde einfach aussickern.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts tauchen und leuchten in den Städten Europas die ersten Gaslaternen auf. Mit einer bis dahin nicht gekannten Helligkeit.
Ihr Licht war so stark, dass im Jahre 1844 die Damen auf der mitternächtlichen Place de la Concorde als Lichtschutz ihre Sonnenschirme aufspannten.
Es ist eine revolutionäre Wahrnehmung und es sind Weltsensationen. Und es sind ja am Anfang nur ein paar Laternen und dann werden vielleicht kleinere Straßen dann irgendwann mal, es dauert aber sehr lange, Viertel erleuchtet. Es ist eine Faszination, aber es gibt auch Berichte darüber, dass man jetzt dem Herrgott ins Handwerk fuscht. Überwiegend, würde ich sagen, ist die Faszination dafür da. Am Anfang hat man nicht genau verstanden, wie kann das denn sein, die das damals gemacht haben, wussten schon sehr genau, was sie machten. Aber Zeitgenossen stehen eben wie vor einem Wunder oder Rätsel davor. Und das mit den Sonnenschirmen kann ich mir gut vorstellen, ob sie jetzt wirklich geblendet waren. Also so hell wird es am Anfang nicht gewesen sein, aber zumindest ein Ausdruck davon, dass sie selber ganz was Neues erlebten. Plötzlich ist die Stadt wirklich hell.
1785, die erste funktionstüchtige Gaslampe wird in den Niederlanden in Betrieb genommen. 1799, in Paris wird eine mit Gas betriebene Heizlampe, die sogenannte Thermolampe, patentiert. 1807, 1808, die ersten Gaslaternen zur Straßenbeleuchtung werden in der Londoner City of Westminster installiert.
Berlin ist dann in den 1820er Jahren. Was wird erleuchtet? Einzelne herausgehobene Orte, also ein beleuchtetes Theater. Man kann das ja mit Kerzen machen, aber auch das ist wieder teuer und nicht so hell. Und jetzt kann man alle möglichen Gebäude erleuchten. Dann auch relativ bald, was ja nahe liegt, Arbeitsstätten, Fabriken. Also all das, was uns heute völlig selbstverständlich ist, setzt sich jetzt nach und nach durch. Und die Faszination, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich etwas erlebt habe, was so radikal unser Leben ändert, wie eben von Dunkelheit wirklich ins Licht zu kommen. Und das dauert relativ lange, weil die technischen Anforderungen sind hoch. Und es ist ein europäisches Projekt.
Die praktisch unbegrenzte Verlängerung des Tages in die Nacht. In den Städten geht das Leben nicht mehr mit den Hühnern zu Bett.
1913 verfügte beispielsweise die Stadt Wien bereits über 45.000 Gaslaternen.
Und das Nachtleben wurde mit der um sich greifenden Straßen- und Gassenbeleuchtung in den Städten Europas und Nordamerikas geradezu zum Charakteristikum der pulsierenden urbanen Kultur.
Für fast jedermann.
Einerseits also eine Demokratisierung des Lichts, während in früheren Zeiten die Kerzenorgien aus Kostengründen ausschließlich höfisch-feudalen Spektakeln vorbehalten waren.
Andererseits aber konnte mit dem künstlichen, jederzeit verfügbaren Licht der Arbeitstag ausgedehnt und ganzjährig gleich strukturiert werden. Die Frühschicht in den Fabriken konnte auch im Winter um 6 Uhr anfangen. Und Nachtschichten wurden eingeführt.
Zum Vorteil der Fabrikherren. Weniger zum Vorteil der Betroffenen, deren biologische Uhr ins Schleudern kam und kommt.
Bis heute. Wenn etwa in den Logistikzentren der Online-Handelskonzerne, in den Montagehallen der Autobauer, in den verbliebenen Fabrikationsstätten der Stahlindustrie die Nacht zum Tag gemacht wird, damit die Maschinen keinen Augenblick schweigen.
Das Licht im Dienst ökonomischer Effektivität. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte sich nochmal das nicht nur in technischer Hinsicht revolutionäre Potenzial der Straßenbeleuchtung. Ermöglichte sie doch den Aktivisten der Arbeiterbewegung Demonstrationen, Tumulte und Aktionen gesellschaftlichen Ungehorsams, die über den Tag hinausreichten.
War einmal ein Revoluzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich revolize! Und
die ein Lied, das Erich Mühsam, Anarchist und Dichter der Bayerischen Räterepublik, 1907 der deutschen Sozialdemokratie widmete.
Kam sich höchst gefährlich vor, doch die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst denn unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit, nicht mehr mit, nicht mehr mit. Denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich.
Künstliches Licht war und blieb noch über Jahre und Jahrzehnte ein Insignium der Stände bzw. der Klassengesellschaft.
Die öffentliche Beleuchtung in den Städten war binnen weniger Jahrzehnte revolutioniert und demokratisiert worden. Der Einsatz von hellem künstlichem Licht in den Privatwohnungen aber sollte noch bis ins 20. Jahrhundert hinein ein besonderes Privileg bleiben.
Sie brauchen eine so ausgebaute Infrastruktur, dass eben Gasleitungen verlegt werden, dass sie die großen Straßen versorgen. Das dann aber in die Häuser hochzubauen, ist bei bestehenden Häusern relativ schwierig.
Bei Neubauten kann man die Gasleitungen integrieren. Eine Umstellung, die fast 100 Jahre dauert.
Wobei es inzwischen hier eine einfachere Möglichkeit gibt. Man kann ja aus Kohle nicht nur die Gase freisetzen, sondern auch Strom erzeugen. Und das ist nun viel einfacher zu verlegen.
Vorreiter war beispielsweise im Ruhrgebiet die Fabrikantenfamilie Krupp.
Die belegte auf erhellende Weise, dass auch und gerade die Umstellung der Beleuchtung auf elektrischen Strom eine Frage der finanziellen Ausstattung, eine Frage der Klassenzugehörigkeit war.
Friedrich Alfred Krupp, der damals die Geschäfte des Schwerindustriekonzerns von Weltgeltung leitete, rang sich 1889 dazu durch, den Familiensitz, die Villa Hügel in Essen an der Ruhr, nach und nach zu elektrifizieren.
Bei stetig wachsendem Strombedarf und Verbrauch wurde 7 Jahre später ein eigenes Elektrizitätswerk an der Ruhr errichtet, das schon 1 Jahr später um einen zusätzlichen Dynamo erweitert werden musste.
Um eine unterbrechungs- und einigermaßen schwankungsfreie Versorgung zu gewährleisten, wurde der Strom, den das E-Werk lieferte, in Akkumulatoren zwischengespeichert, in einem benachbarten Gebäude, wo ganze Serien von Bleisäure-Akkuzellen aufgereiht waren, die immerhin eine Stromstärke von über 1100 Ampere zuwege brachten, womit man 500 Handys gleichzeitig aufladen könnte.
Die Faszination ist ja nicht mehr ganz so groß, als dann die ersten Glühlampen kommen. Die sind ja nun viel einfacher zu handhaben. Man musste schon mit dem Gas aufpassen, die richtige Gasmischung, dass es keine Explosion gab. Also es war jetzt nicht brandgefährlich, aber das geht mit Strom nun viel einfacher.
Obwohl, auch der Umgang mit elektrischem Strom war nicht ohne.
Das Gefahrenpotenzial jedoch nahm man billigend in Kauf. Zu groß war die bis heute an Bequemlichkeit nicht zu überbietende elektrische Beleuchtungstechnik.
Das setzt sie dann schnell durch und trotzdem bleibt es so, dass in Deutschland vieles der Straßenbeleuchtung bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch aus Gas ist.
Dennoch war die elektrische Lichttechnik in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bereits so weit entwickelt, dass Hitlers Choreografen sich mit geradezu orgiastischer Besessenheit des schier unbegrenzt zur Verfügung stehenden Kunstlichts bedienten.
Sie inszenierten Parteitage als bombastische Lichtchoräle, ließen in wallenden, mit Flakscheinwerfern an den Nürnberger Nachthimmel gezauberten Lichtkathedralen die Menschenmenge den Arm schräg stramm ausfahren. Die 130 scharf umrissenen Strahlen, in Abständen von nur 12 Metern um das Feld gestellt,
vermerkte Albert Speer, Architekt und Waffenminister der Nazis,
waren bis in 6-8 Kilometer Höhe sichtbar und verschwammen dort zu einer leuchtenden Fläche. So entstand der Eindruck eines riesigen Raumes, bei dem die einzelnen Strahlen wie gewaltige Pfeiler unendlich hoher Außenwände erschienen. Die einzige Raumschöpfung, die die Zeit überdauert hat.
Obwohl nichts ist bekanntlich so vergänglich wie Licht.
Auch das Licht des 1000-jährigen Reiches, der mit den Worten Hitlers nordischen Lichtrasse. Reichstagsbrand, Bücherverbrennung, brennende Synagogen, weißglühende Verbrennungsöfen in den Vernichtungslagern.
Schlaglichter eines Untergangs.
Die Illumination der Leuchtfallschirme, von den Berlinern Weihnachtsbäume genannt, gefolgt von Explosionsblitzen, die sich in Brandwolken verfingen, unzählige suchende Scheinwerfer, das aufregende Spiel, wenn ein Flugzeug erfasst war und sich dem Lichtkegel zu entwinden suchte, eine sekundenlange Brandfackel, wenn es getroffen wurde, die Apokalypse bot ein großartiges Schauspiel. Albert Speer, angesichts eines Luftangriffs auf Berlin.
Nicht selten blieben bei den Bombardements der Alliierten die Kathedralen verschont. In Köln etwa oder in Freiburg, wo sie über Schutt und Asche aufragten.
Man hat das Glas in den beiden Weltkriegen ausgebaut, die mittelalterlichen Fenster, deshalb haben wir die noch.
Sie überdauerten an geheimen Verstecken in der Stadt die Katastrophe mehrerer Bombennächte.
Was mich erstaunt, ist, dass die Gläser selber ihre Farbigkeit nicht verlieren. Also die verblassen nicht.
Ranchon, am Südhang der Vogesen, Notre-Dame du Haut.
Die berühmte Kapelle von Le Corbusier. Baubeginn keine 5 Jahre nach dem Inferno des Zweiten Weltkriegs.
Mit ausgeklügelter Lichtgestaltung bei Tage. In unregelmäßiger Anordnung sind verschieden große, farbige Fenster im massigen Mauerwerk der hellen Betonwände eingelassen. In tiefe Nischen. So, dass sie wie Schießscharten wirken und die eigentliche Lichtquelle, den Himmel, weit in den Hintergrund treten lassen.
Ihn fast verstecken, wie eine ferne Erinnerung an das gotische Geheimnis des Fensterlichts.
Zudem zieht knapp unter der Decke ein schmaler Lichtstreifen durch die Kapelle. Eine Lichtfuge, die einen hellen Horizont aufscheinen lässt.
Das Dach kommt ins Schweben, gibt die Bodenhaftung auf, macht sich auf ins Transzendente.
Indes, bei all dem filigranen Lichtspiel im Sakralraum, die Welt da draußen sieht anders aus.
Die Flughäfen verwandeln sich bei Nacht in wabernde Lichtermeere. Autobahnkreuze lassen sich ebenso wie Fußballstadien von halogenen Metalldampflampen mit Millionen Kerzenlichtstärken in gleißendes Licht tauchen.
Sich staunende Autoscheinwerfer und Rücklichter zaubern fluoreszierende Kondensstreifen auf jedes Nachtfoto von Los Angeles, Paris, London, Berlin.
Und von Las Vegas, der Glamour-Oase mitten in der Wüste Nevadas.
Ein Lichtwasserspiel lässt Fontänen zu Frank Sinatra tanzen.
Über Casino-Arkaden dehnen sich künstlich schillernde Himmelsgewölbe.
Schwärmen Projektionen pinkfarbener Feuerwerkskörper.
Wabern knallbunte Pop-Art-Streiflichter.
Millionen Neonröhren, LED-Flashes, die illustre Illusion der Illumination. Und selbst in den traditionsbewusstesten Städten Süddeutschlands feiert in der dunklen Jahreszeit die Lichtsucht fröhliche Urständ.
In den Vorgärten springen Disneyland glitzernd Hirsche und Elche umher, blühen ausufernde Lichtermeere auf, schlängeln sich bonbonfarbene Leuchteschläuche am Balkongeländer längs.
Ganze Milchstraßen durchstreifen den Vorweihnachtsnieselregen.
Weniger die Kids der Highlight-Gesellschaft als altgestandene Bürgersleut illuminieren ihre Welt zwischen den Jahren nach Art der Baumarktästhetik. Das kann gar nicht genug sein.
Die Welt von heute beleuchten Lichtröhren, die sich nicht erhitzen. Ihr Licht geht einen Stich ins Grau, ins Blau.
Den Zeitgeist erhellen weder Kerzenlicht noch warmgelbe Glühbirnen. Seines Geistes Kinder benennen sich nach ihrem Leuchtstoff.
The Neon Generation.
Keine Flamme.
Nicht mal ein Glühfaden ist zu sehen.
Echt cool.
Es lodert nicht, es flackert nicht.
Das Licht der Magistralen, der Bahnhofsfoyers, die Flutlichter und Lichtfluten unserer Öffentlichkeit, die Helle der Fabrikhallen.
All das Licht gestaltet sich so gleichmäßig und gleichförmig wie irgend möglich.
Gleißende Uniformierung, hellichte Regungslosigkeit, die Industrialisierung des Lichts.
Die Leuchtstoffröhre machte möglich, was bislang unmöglich schien.
Das schattenfreie Licht.
Entsprechend kringelte sie sich unter der Decke der 60er-Jahre-Küche, beleuchtet das unrasierte Kinn ebenso wie den schillernd scharfen Cocktail und das zierliche Aquariumsfischlein.
Mit gut und gerne 1.500 Lux leuchtete sie und leuchtet Großraumbüros aus, weil man glaubt, die Angestellten möchten sich auf diese Weise zu Höchstleistungen aufwerfen. Aber
die Leute fangen an einzuschlafen.
Ohne das Spiel mit Licht und Schatten, wenn die Augen sich nicht mehr adaptieren, auf Hell-Dunkel-Wechsel einstellen müssen, ermüden sie.
Satellitenaufnahmen des Globus bei Nacht zeigen als hervorstechende Lichtinseln die Großstadtagglomerationen der Industriestaaten. Sie lassen sich einerseits als Entwicklungsindikatoren lesen
und weisen andererseits exakt die Gegenden aus, wo die klimaschädlichen Belastungen am höchsten sind. Insofern lässt das Licht der künstlichen Beleuchtung geradezu aufklärerisch klar erkennen, warum genau hier die Fridays for Future-Bewegung aufflammte.
Es kommt oft genug vor, dass der Oberbeleuchter, dass dann immer wieder Anweisungen kommen, diese Lampe jetzt um 5% heller oder um 2% dunkler. Aber man versteht auf den ersten Blick ganz oft nicht, ob das wirklich einen dollen Unterschied macht. Aber ganz am Ende kommt dann schon ein Bild raus, das dann wirklich super ist.
Finsteres Mittelalter, strahlende Moderne, eine Kulturgeschichte des Lichts. Das war ein Feature von Ulrich Land, Redaktion hatte Winfried Streter.